Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass ich Wupp Wupp nicht nur in Musik, sondern auch in Spielen eigentlich ganz in Ordnung finde. Guten Abend bei Trackback auf Fritz. Und wir beschäftigen uns unter anderem heute mit zornigen Menschen, um genauer zu sein, mit zornigen Muslimen. Es begab sich nämlich, ihr habt das möglicherweise mitbekommen, war das ja, weil es in den Nachrichten sehr breit getreten auch wurde. Es gab ja diesen Überfall auf die Botschaften, das wiederum der Grund darin lag in einem Video, wo der Prophet Mohammed geschmäht wird. Und da gab es halt sozusagen auch Demonstrationen von Muslimen dagegen, die das total doof finden und halt auch, also erheblich protestiert haben. Und es gab eine Zeitung, die hat da so Bilder aufgenommen von diesen Demonstranten und hat da halt drüber Muslim Rage, also der Zorn der Muslime, drüber geschrieben. Und das ist dann aber natürlich sozusagen so eine Verallgemeinerung, weil man sieht diese Bilder und darüber steht der Zorn der Muslime und dann denkt man sich so, okay, das ist also der einzige Zorn, zu dem Muslime fähig sind, nämlich der gegen ein religiös, ja, ärgerliches Video. Wo man natürlich ärgerlich sein kann, aber was nicht keine Gewalt rechtfertigt, niemals. Und das haben sich viele Muslime, die das jetzt sagen, immer wieder diesen Vorurteil begegnen, dann zu Herzen genommen und haben gedacht, so, wie können wir es irgendwie auf die Schippe nehmen? Haben wir unter dem Namen Muslim Rage auf Twitter so ganz viele Dinge beschrieben, die einem als Muslim im Alltag ereilen, wo man sich dann so über ganz kleine Alltäglichkeiten dann aufregt. Und das ist dann der eigentliche Muslim Rage. Das sind nämlich auch nur ganz normale Menschen, so ist die Botschaft. Also bei einem Beispiel ist zum Beispiel, hat jemand geschrieben, hey, mein Sohn heißt Jihad und ich kann ihn halt nicht im Flughafen rufen, wenn ich ihn verliere, weil wenn ich ihn im Flughafen Jihad rufe, naja. Und darüber, dass er sich darüber ärgert, das ist dann halt so ein bisschen Muslim Rage. Was es damit genau auf sich hat und wie das Ganze zusammenhängt und was man daraus noch machen kann, das klären wir in ungefähr 40 Minuten hier bei Trackback auf Fritz, wo es natürlich noch viel mehr gibt. Ein paar kleine Links, die euch zu gut führen und natürlich auch Netzmusik. Die Musik, die ihr euch einfach so runterladen könnt und keiner wird euch irgendwas dafür ankreiden. Höchstens werdet ihr Lob preist, weil ihr die tolle Musik runtergeladen habt, die unter einer Creative Commons Musik Lizenz. Entschuldigung, steht und die auch weitergeben dürft. Und die erste Musik kommt heute von Andrea und Andrea, denkt man sich, na, das Mädchen Andrea, nein, falsch, es ist ein junger Produzent, ein R, aus Paris, von dem wir allerdings den richtigen Namen nicht kennen. Aber er hat die Netzlabelwelt durch einen Remix-Contest erobert. Er hat nämlich bei Bad Panda Records bei so einem Kontext mitgemacht und ihn gewonnen. Die Jungs haben sich natürlich nicht lumpen lassen und Andrea gleich für eine ganze Platte verpflichtet. Bedtime Story heißt das fertige Werk und hat es in sich. Es ist, so könnte man sagen, eine Mischung aus entspanntem R&B irgendwo zwischen Drake, Weeknd und Jamie Woo. Was das genau heißt, das hören wir uns jetzt an. Andrea, Work the Middle im Kaizen Remix. trackback.fritz.de ist das Blog zu dieser Sendung und dort findet ihr unter anderem auch die ganze Netzmusik, die wir euch im Laufe der Sendung vorstellen. Und wenn ihr diesen Song sucht, müsst ihr suchen nach Andrea, Work the Middle im Kaizen Remix. Und dort findet ihr einen Link und da könnt ihr den Song einfach so runterladen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die interessant klingen und von denen wir denken, dass man sie vielleicht mal genauer angeschaut haben sollte. Theresa Sickert präsentiert das Ganze heute und es geht um eine dunkle Seite der Justiz, um Facebook und Datenschutz und um euren ganzen ungenutzten Technikkram.
Internetfähige Endgeräte wie euer Notebook oder das Smartphone erleichtern mittlerweile selbstverständlich euren Alltag. Der Nachteil, geht so ein Ding kaputt, wird's teuer. Und nicht jeder von euch hat die Kohle, sich ein neues Gerät zu kaufen. Und jetzt? Ein Blogger hat die Idee, abgelegte, aber noch funktionsfähige Hardware Leuten zu leihen, schenken oder günstig abzugeben, die momentan keine haben oder sich auch keine neue leisten können. Wer unbenutzte Hardware rumzuliegen hat, trägt sich in eine Liste auf dem Blog ein. Seid ihr out of gadgets, könnt ihr die Leute dann per Twitter kontaktieren. Endlich ein Ergebnis. Im Dezember 2011 hatte die irische Datenschutzbehörde DPC Facebook dazu aufgefordert, sein Datenschutzangebot zu verbessern. Diese Woche meldete die DPC, die meisten Datenschutzmängel wurden behoben. Vor allen Dingen die Facebook-Gesichtserkennung ist passé. Die österreichischen Studenten, die Auslöser für die Untersuchung waren, sehen das aber anders. Die Abschaffung der Gesichtserkennung sei der einzige Erfolg von vielen Kritikpunkten, die ungeklärt bleiben. Sie werfen der DPC vor, zugunsten von Facebook auf die Anwendung des Gesetzes verzichtet zu haben. Vergewaltigt, angezeigt, eingestellt. So kurz lässt sich der Inhalt des Blogs aus Opfersicht beschreiben. Das Blog sammelt Geschichten von Menschen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, geklagt haben und deren Verfahren eingestellt wurde. Einstellungsbescheide sind nicht öffentlich zugänglich. Deshalb ruft das Blog dazu auf, die Begründung für die eingestellten Verfahren auf dem Blog zu veröffentlichen, die zum Teil schwer nachvollziehbar sind.
Als der Beschuldigte von ihr abgelassen habe, um die Gardine zu schließen, habe sie diese Gelegenheit nicht zur Flucht genutzt.
Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie ein Roman entsteht? Kein Problem. Die britische Autorin Sylvia Hartman schreibt ihren Fantasy-Roman The Dragon Lords in einem öffentlichen Google Doc. Seit dem 12. September könnt ihr bei ihrem The Naked Writer Project online mitlesen. Eine Berechtigung zum Mitschreiben oder für direktes Feedback gibt es nicht. Dafür könnt ihr Stück für Stück die Entstehung des Buches verfolgen und seid immer wieder gespannt, wann ein paar neue Zeilen im Doc stehen. Mit der Bildung steigt die Leidenschaft für Computerspiele, sagt zumindest eine Studie. Demnach zocken 36% aller Abiturienten und Akademiker, bei Menschen mit Realschulabschluss seien es nur 32% und unter Hauptschulabsolventen nur 26%. Oder einfach so, eigentlich zocken ungefähr ein Drittel aller Leute gern und damit steigt die Zahl der Gamer weiterhin an. Weitere Infos zu den aktuellen Spielegewohnheiten gibt's beim IT-Nachrichtendienst Heise, von dem auch die Schlagzeile stammt. Mit der Ticket-App der Deutschen Bahn könnt ihr Mobile-Tickets auf dem Smartphone buchen. Eine Bloggerin dachte sich, dann wird das wohl auch auf dem Tablet gehen. Ging auch. App funktionierte, Ticket gespeichert, ab in den Zug. Blöd nur, dass der Schaffner des Zuges das Ticket mit der Begründung, das gilt nur für Smartphones, ablehnte. Trotz Buchung über die Deutsche Bahn Ticket-App auf dem Tablet musste die Bloggerin ein Ticket im Zug nachlösen. Und dann, Wunder über Wunder, im nächsten Zug war das Ticket auf dem Tablet dann doch auf einmal okay.
Ja, Deutsche Bahn halt. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, ausführlich. Der komplette Artikel ist auch sehr witzig zu lesen, empfehle ich euch. Link dazu unter der Blog zur Sendung in trackback.fritz.de. Und was ihr dort auch findet, ist der nächste Song als Download. Der kommt von Turtle Giant und heißt We Were Kids.
We'll be right back.
Turtle Giants, We Were Kids. Und die Geschichte von denen, die klingt unglaublich. Das ist ja Indie. Das kann man sich drauf einigen. Dann denkt man so, okay, Indie, London? Na, nicht ganz. Dann kann man so denken, okay, wenn sie nicht aus UK kommen, dann kommen sie vielleicht aus Amerika und hören sich aber so an, als ob sie aus UK kommen. Auch nicht richtig, nicht Brooklyn, nicht LA, sondern ganz woanders her. Original kommt Turtle Giant aus Sao Paulo in Brasilien. Haben sich aber gedacht, naja, nicht gerade eine Indie-Hochburg, wir müssen mal umziehen. Und sind dann nach Macau ausgewandert. Macau in China. Tja, so kann es auch gehen, kann man auch Indie-Musik machen. Aber wenn man sie dann ins Netz stellt zum kostenlosen Download, dann verbreitet sie sich trotzdem über die Welt und das ist in diesem Fall auch so passiert. In der vergangenen Woche sorgte das Schmähvideo Die Unschuld der Muslime für Aufstände im arabischen Raum und dann hat in dieser Woche auf dem Cover der US-amerikanischen Newsweek, einem Nachrichtenmagazin, ein Bild wütender Muslime von diesen Aufständen zu sehen mit der Überschrift Muslim Rage, also muslimische Wut oder der Zorn der Muslime. Und das transportiert natürlich ein Bild, wo man denkt, okay, alle Muslime sind immer so wütend, wenn irgendjemand ein doofes Schmähvideo macht. Das ist natürlich nicht der Fall. Im Netz reagierten deswegen diese Woche viele Muslime auf ihre Art und Weise und wie das genau aussieht und was das Ergebnis davon ist, erklärt euch jetzt Fritz-Reporterin Theresa Sickert.
Nachdem Newsweek am Montag mit dem aggressiven Cover alle Muslime in einen Topf geworfen hatte, rief das US-amerikanische Magazin zur Diskussion unter dem Hashtag Muslim Rage auf Twitter auf und erntete zunächst viel Kritik an der klischeehaften und einseitigen Darstellung der Muslime. Auf Twitter postete jemand:
Ernsthaft? Einen Glauben nach seinen Extremisten zu urteilen, ist unehrlich und faul. Das ist so, als wenn man sagt, Pat Robertson repräsentiert alle Christen.
Nur einen Tag später schlug die Stimmung um. Unter dem Hashtag Muslim Rage standen nun anstelle von Beschwerden sarkastische Kommentare. Eine Muslima und Kopftuchträgerin schreibt:
Ich hab echt einen guten Hair Day, aber keiner weiß es.
Muslim Rage zieht weite Kreise. Nicht nur in arabischen Ländern, sondern auch Menschen der westlichen Welt posten ihre sarkastischen Kommentare auf Twitter. Aus Saudi-Arabien:
Wie? Keine Halal-Kondome in der Apotheke?
Aus Birmingham:
Es gibt keinen Gebetsraum in diesem Nachtclub.
Aus dem Libanon:
Kind namens Jihad am Flughafen verloren. Kann nicht nach ihm rufen.
Die US-Website Gawker mag die neue Tonart auf Twitter und setzte dem Newsweek-Cover eine Fotostrecke entgegen. 13 powerful images of Muslim Rage zeigt Muslime im Alltag. Beim Einkaufen auf dem Markt, beim Breakdancen, in einem Schwimmbad. Auf dem mittlerweile entstandenen Tumblr-Blog zu Muslim Rage posten Muslime ihre eigenen ironisch wütenden Bilder. Bei aller Ernsthaftigkeit des Themas, Humor ist eine verdammt geile Möglichkeit, sich den Vorurteilen über Muslime zu nähern.
Das kann man sich auf jeden Fall mal antun. Den Link dazu gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und jetzt hat man noch genauer interessiert, wie das entstanden ist und was jemanden, der auch sowas selber twittert, bewegt. Wir sprechen deswegen gleich mit der muslimischen Bloggerin Kübra Gümüşay über Muslim Rage und sie wird uns erzählen, was sie von der ganzen Diskussion hält. Bevor das losgeht, gibt's aber von Avec Avec Marmalade Boogie.
Bye.
Marmalade Boogie von Avec Avec. Und das haben wir nicht irgendwo im Netz gefunden, das ist nämlich Netzmusik, sondern bei Machtdose. Das ist ein Blog und auch ein Podcast und ihr könnt euch gerne mal anhören, da gibt es nämlich öfter gute Musikempfehlungen. Wir sprechen hier gerade über Muslim Rage, also der Zorn der Muslime. Unter dieser Überschrift hat ein US-amerikanisches Nachrichtenmagazin Bilder gezeigt von Leuten, die gegen dieses Schmähvideo gegen den Propheten, also das anti-islamische Video, protestiert hatten. Und damit im Prinzip aber hatte das Nachrichtenmagazin alle Muslime über einen Kamm geschoren. Die sind alle sozusagen, regen die sich wegen so einem Video auf. Das stimmt natürlich nicht. Auf Twitter gab es deswegen humorvolle Tweets unter genau demselben Hashtag, also Schlagwort, nämlich Muslim Rage. Da werden ganz tägliche Ärgernisse, die ein Muslim halt erleiden muss, wenn es zum Beispiel mal wieder keine passenden Kondome in der Apotheke gibt, auch zum Zorn der Muslime. Es zeigt also, die Schärfe dieses Zorns wird genommen, auch Muslime sind einfach Menschen. Das ist hier die Nachricht. Einer dieser Tweets lautete zum Beispiel, wenn man das schickste Kopftuch ganz perfekt gebunden hat und dann fängt es an, draußen zu schütten, dann hat man echten Zorn der Muslime. Geschrieben hat das Kübra Gümüşay, eine deutsche Journalistin, Bloggerin und Muslima. Und ich habe mit ihr über genau diesen Muslim Rage gesprochen und wollte als allererstes von ihr wissen, unter welchen Umständen sie denn auf dieses Muslim Rage Originalcover mit den wütenden Protestierern gestoßen ist.
Eigentlich habe ich von diesem Cover erst erfahren, als ich überall den Hashtag Muslim Rage sah und diese tollen, witzigen Sätze und mich natürlich gefragt habe, wie das jetzt plötzlich kommt, dass alle so muslimische Wut twittern und so lustige Tweets schreiben und habe dann erst das Cover entdeckt und war dann natürlich so ziemlich belustigt darüber, weil auch erstens das Ganze ziemlich klischeehaft ist und überholt ist, zweitens es so tolle Cover-Adaptionen gab, wo die Bärte pink und lila angemalt worden sind und grün und das Ganze nach einem Punk-Konzert aussah. So habe ich überhaupt davon mitbekommen. Und jetzt liegt das Cover auf meinem Tisch, weil mein Mann mir das gestern mitgebracht hat vom Flugzeug aus.
Aber sozusagen du hast es quasi im Nachhinein gesehen und hast auch schon die humorvolle Reaktion mitbekommen, aber lässt sich das sozusagen wirklich ganz kalt oder ist dann doch schon noch so ein bisschen Aufregung dabei?
Ja, als ich dann den Text gelesen habe, was ich normalerweise nicht getan hätte, hätte ich jetzt das Heft nicht dabei gehabt und zu lesen gehabt. Dann hat mich das schon ziemlich geärgert, weil ich schon eigentlich dachte, wir wären inzwischen weiter und solche Klischee-Titelbilder und solche Klischee-Texte von Ayan Hirsi Ali, die es ja vor 5-6 Jahren ständig gab, wären jetzt überholt, aber war sehr enttäuscht darüber, dass jetzt wieder die gleiche Leier gezogen worden ist und die gleichen Texte geschrieben worden sind. Aber ich fand den Umgang diesmal so spektakulär, dass ich finde, dass wir tatsächlich doch weitergekommen sind. Und ich glaube, mich hat das Cover deshalb auch überhaupt nicht aufgeregt und der Text auch nicht, weil so ein lockerer Umgang damit gezeigt worden ist und alle sehr souverän und auch inzwischen eigentlich genauso, wie es sich gehört, nämlich gelangweilt reagiert haben und nur noch ironisch darauf reagiert haben.
Jetzt ist ja diese Muslim Rage Tweets, die sind ja sozusagen, die sind sehr sarkastisch, sie sind lustig. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sozusagen innerhalb dieser Gemeinschaft, die immer wieder dieser Anfeindung ausgesetzt ist, für eine gute Stimmung sorgt. Aber glaubst du, dass es auch nach außen Fortschritte bringen kann?
Nach außen hin im Sinne von zur Mehrheitsgesellschaft? Ja, total. Nämlich, weil ja auch so ein gängiges Klischee ist, Muslime hätten keinen Humor. Und natürlich dann der Tweet an sich, beziehungsweise der Hashtag an sich, Muslim Rage, also die muslimische Wut. Und dann ist sie so alltäglich, wie es nur sein kann. Der handelt von, man sich selbst auf die Schippe und sagt, ja, 72 Jungfrauen puppen sich als Männer. Oder man spricht davon, dass man einen Good Hair Day hat und kriegt niemand mit, weil das unter dem Kopftuch ist. Und so verschiedene andere Alltagssituationen der Muslime, die so normal sind und die Muslime dann nicht nur als Muslime zeigen, sondern als Menschen. Und das schafft eine gemeinsame Basis und da kann jeder was mit anfangen und diese Angstbilder werden aufgebrochen.
Das heißt, der Artikel und diese Bilder, die da zu sehen waren, waren eine schlechte Situation, aber sozusagen ein Anlass für eine schöne Reaktion. Jetzt gibt diese Debatte im Grunde genommen, ist ja ausgelöst worden durch dieses Schmähvideo, die Unschuld des Propheten. Und in Deutschland wird ja jetzt diskutiert, weil eine rechte Splitterpartei das Video aufführen will, dass das möglicherweise verboten werden soll, diese Aufführung, um halt nicht noch mehr religiöse Gefühle zu verletzen. Findest du das die richtige Reaktion?
Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, ein Verbot macht aus diesem wirklich sehr schlecht produzierten Film viel mehr und hebt das Ganze und gibt dem Ganzen sogar einen Heiligenschein und macht den Film wertvoll. Und so wie Ayaan Hirsi Ali am Ende des Textes in Newsweek geschrieben hat, wo sie sagte, das Buch von Salman Rushdie sei heiliger als jede Religion und deshalb dürfte man das nicht verbrennen und verbieten. Das Ganze hebt das Ganze in so eine Heiligkeit. Und ich glaube, das ist absolut falsch, denn wir als Zivilgesellschaft müssen es deutlich machen und zeigen, dass wir auch mit schlechten Debatten, mit wirklich unqualifizierten Beiträgen klarkommen können. Ich habe dazu getweetet damals, auch Dumme muss man aussprechen lassen, danach wird es still, weil alle verstehen, okay, lass ihn dumm aussprechen, wissen wir, was er sagen will, bewerten das, finden das dann vielleicht schlecht und dann war es das. Aber wenn man allein verbieten lassen will, dass man überhaupt den Film zeigt, dann das Ganze dem Film viel mehr Credibility, also Qualität oder viel mehr Wert, als dem Film zusteht.
Ein Verbot hilft also nichts und wir alle, und das ist das Schöne an dieser Geschichte, sind angehalten und humorvoll, aber auch entspannt mit kritischen Situationen auseinanderzusetzen. Kübra hat uns das genau erklärt und hat dazu natürlich auch getwittert. Ich empfehle euch, das Hashtag Muslim Rage wirklich mal selber durchzulesen. Da gibt es ein paar sehr witzige Sachen und den Link dazu gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. We'll be right back. Ein schönes Beispiel dafür, dass Musik immer und überall geht, weil der Libanon ist uns allen ja allzu leider nur aus den Nachrichten bekannt, meistens wenn es irgendwie um Konflikten mit oder über Israel geht. Aber in dem kleinen Land gibt es auch eine florierende Musikszene, aber das wissen die wenigsten. Es hilft natürlich wieder mal das Internet. Eine feine Anlaufstelle für libanesische Netzmusik ist der Lebanese Underground, die Community dort. Dort gibt es feine Musik, egal welchen Genres und alle, vor allem auch mit Creative Commons Lizenz. Zum Beispiel halt die Songs von DJet, der einen Sound und irgendwo zwischen Hip-Hop, Elektro und Pop macht und der nicht nur mit dem Track, den wir gerade gehört haben, das war Keep Cool im Vocal Mix, einen feinen Song gebaut hat, sondern der auch noch viel mehr zu bieten hat. All das könnt ihr nachschlagen und all das gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Markus Richter. Trackback.
Und ja, der GEMA-Anteil an Musik in dieser Sendung ist halt noch nicht ganz null, aber wir arbeiten dran. Mein Name ist Markus Richter und ich wünsche einen guten Abend. Ihr habt in den vergangenen Wochen nicht nur an dieser Stelle von dem Streit gehört, der Künstler, Clubs und Medien mit der GEMA beschäftigt. Die sollen ja eine Tarifreform machen ab 2013 und die DJs meckern, dass sie zu wenig Kohle bekommen. Die Clubs sagen, sie müssen, wenn die neue Tarifreform kommt, zu viel abgeben müssen und unter Umständen sogar dicht machen. Und ein Argument, was immer wieder gebracht wird, ist, dass DJs sagen so, ja, na, also hört mal zu, irgendwie die Musik, die wir hier spielen in unseren eigens gemachten Techno-Sets, da ist doch gar nicht so viel GEMA-Mucke drin. Höchstens 5%. Ob das wirklich stimmt, weiß aber keiner so genau. Und deswegen hat sich die 26-jährige Studentin Victoria Götz dran gesetzt und eine Bachelorarbeit verfasst oder will sie jetzt verfassen. Techno, Musik ohne GEMA heißt sie. Und ob das auch so stimmt, will sie rausfinden mit diesen 5%. Und vielleicht kann man damit ja den Clubs und den DJs bei dieser Argumentation helfen oder möglicherweise das Gegenteil beweisen. Das wollten wir genau wissen, haben deshalb mit ihr telefoniert. Und meine erste Frage war dann natürlich so, was genau passiert jetzt eigentlich in dieser Bachelorarbeit und den 5%?
Also in meiner Bachelorarbeit möchte ich der Frage auf den Grund gehen, ob die GEMA die Interessen von Musikurhebern elektronischer Tanzmusik nicht genügend berücksichtigt. Und die Studie ist quasi aus diesem Thema heraus entstanden, weil ich bei meiner Recherche halt öfters darauf gestoßen bin, dass irgendwelche Prozentangaben abgegeben wurden, zum Beispiel von Sven Fee, der spielt nur 20%. Oder in der Zeitschrift war dann irgendwie Rede von 5%, aber es fehlt halt bisher so ein bisschen die Basis. Also es gibt nichts Repräsentatives, auf das man sich berufen kann. Und daraus ist dann eben diese Studie entstanden, die ich jetzt momentan auf Facebook mache. Techno, Musik ohne GEMA, großes Fragezeichen, wo ich das dann einfach beantworten möchte, damit man was hat, auf das man sich einfach auch berufen kann.
Jetzt soll das also mal auf wissenschaftlich ordentliche Füße gestellt werden. Gleichzeitig sagst du, das läuft auf Facebook. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Also wie genau erhebst du denn diese Daten?
Ja, also es ist als Crowdsourcing-Projekt angelegt, weil ich mir gedacht habe, jeder diskutiert darüber, jeder möchte irgendwas machen. Also es gehen ja auch viele auf Demos, aber meiner Meinung nach bringt das nicht so viel. Und deshalb wollte ich das anders anpacken und wollte die Leute eben auch mit einbeziehen, dass halt jeder seinen Teil beitragen kann. Da möchte ich eben einfach jeden einbinden, was zu tun. Also zum Beispiel befinden wir uns jetzt momentan in Phase 2. Da geht es darum, dass die DJs selber uns eben die Tracklisten zukommen lassen von Sets, die jetzt eben in den nächsten 4 Wochen entstehen. Und zusammen mit der Crowd wird dann quasi analysiert, wie viel Prozent GEMA-Anteil da jetzt tatsächlich drin sind.
Wird das dann auch irgendwie überprüft, ob das, was die Crowd sagt, alles richtig ist? Also gibt es da so Prüfmechanismen?
Natürlich. Also da wird ein System entwickelt. Höchstwahrscheinlich wird es so drauf rauslaufen, dass viele eben die gleiche Arbeit machen und dann wird abgeglichen, ob das auch übereinstimmt. Das ist dann quasi der Indikator, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Weil ich kann ja nicht einfach davon ausgehen, dass der eine sagt, das ist jetzt so und dass das gleich richtig ist.
Ja. Alles klar. Jetzt ist es ja so, das Gerücht ist ja sozusagen, das ist nur 5% und das würde den GEMA-Gegnern sicherlich auch sehr zurechtkommen, wenn das wirklich nur 5% oder möglicherweise noch weniger wären. Jetzt hast du dich mit dem Thema schon beschäftigt. Was ist denn deine Einschätzung, wie es enden wird?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei den 5% bleibt. Ich glaube, dass der Anteil wesentlich höher ist. Die Clubkommission hatte da auch mal so eine Stichprobe eingeschickt. Da hat die GEMA, ich glaube, über 50% als GEMA eingetragenen Inhalt festgestellt. Und es konnte aber ein gewisser Prozentsatz gar nicht analysiert werden, ob das jetzt tatsächlich bei der GEMA ist. Das lag aber daran, wie es halt eingeschickt wurde. Also es waren keine Realnamen angegeben. Das ist halt ganz wichtig bei der Überprüfung. Und also ich vermute, dass der Anteil tatsächlich viel höher ist, mindestens über 50%.
Also du sagst, über 50% wird auf jeden Fall GEMA-Musik sein, möglicherweise noch viel mehr. Jetzt soll das im November vor der Tarifreform noch rauskommen. Was passiert denn, wenn es wirklich so ist, wie du sagst, also dass es ganz viel Prozent GEMA-Musik in den Techno-Sets drin ist? Stehen die DJs dann blöd da in den Verhandlungen?
Ich würde nicht sagen, dass sie dann blöd da stehen. Also eigentlich ist es egal, wie das Ergebnis ausfällt. Wenn es tatsächlich weniger ist, dann ist es natürlich positiv für die Clubs, weil dann einfach zu viel bezahlt wird. Und wenn der Prozentanteil höher ausfällt, dann ist halt die Frage, wie bleibt das Geld bei den Urhebern? Weil soweit ich das in der Diskussion mitbekommen habe, ist natürlich auch jeder Club bereit, eben den Musikurhebern entsprechend was zukommen zu lassen. Das Ding ist halt nur, dass die Gelder halt nicht tatsächlich auch bei denen ankommen, die es in dem Sinne eigentlich verdienen. Und deswegen ist es eigentlich egal, wie das Ergebnis ausfällt, es ist eigentlich nur positiv für die Diskussion.
Jetzt hast du gesagt, egal welches Ergebnis rauskommt, es wird auf jeden Fall irgendwelche Bewegungen bringen. Hältst du es denn für realistisch, dass die GEMA tatsächlich irgendwelchen Forderungen nachgibt oder bleiben die möglicherweise einfach bei ihrem Modell?
Also ich habe gehört, dass die GEMA zwar was machen möchte, aber meiner Meinung nach geht das nicht in die richtige Richtung. Sie wollen halt anscheinend die Blackboxes einfach aufstocken, die sie jetzt momentan für die Erfassung der Clubmusik verwenden. Ich denke aber, dass halt ein System realistischer wäre, wo das halt 1:1 abgerechnet wird. Das wird in Holland schon so gemacht. Das nennt sich DJ-Monitor, wo dann eben die Titel erkannt werden und man dann halt tatsächlich sagen kann, das Lied wurde gespielt, also kriegt auch der Urheber was. Aber ist schwierig. Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt in der Form nicht beantworten. Also diese Initiative ist eigentlich nur dazu da, um einfach so eine Klarheit zu schaffen für die weitere Diskussion. Wie es dann aufgenommen wird, das steht in den Sternen.
Gloria Götz hat sich aufgemacht, zwar nicht die GEMA-Diskussion, den GEMA-Streit zu lösen, aber um wenigstens mal ordentliche, verlässliche Daten zu schaffen, damit man mal genau darüber reden kann, was da eigentlich passiert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mithelfen. Den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und dort findet ihr auch den Link zum nächsten Song. Der heißt der ist von Isle und heißt Bayview.
Bye.
Manchmal hat der Beatbastler Kodak to Graph Langeweile, dann tut er sich mit vier seiner Florida-Freunde zusammen und dann basteln sie unter dem Namen Eier kleine Indie-Perlen. Hier gehört Bayview, Rest könnt ihr euch runterladen im Netz unter trackback.fritz.de findet ihr die Links. Es ist ja eigentlich nichts Neues mehr, wenn man sagt, bei den Piraten gibt es einen Shitstorm, aber in dieser Woche hat das doch mal ganz erhebliche Ausmaße angenommen. Es ging um Julia Schramm. Die prominente Piratin hat ein Buch geschrieben, Klick mich heißt das, hat angeblich dafür 100.000 Euro Vorschuss bekommen und das Buch ist eher so lala und dann hat sie es auch noch im Netz sperren lassen. Also das ist ja eine kostenlose Kopie, ging da irgendwie rum und dann hat der Verlag gesagt, bitte so nicht und daraufhin ging der Shitstorm los. Und zwar auf eine Art und Weise, die echt bedenklich ist. Also das, was wir hier hören, ist noch eher die witzige Perspektive.
Julia, du bist eine Träumerin.
Das, was ein Urheber ja tut, ist im Prinzip ein Filter einsetzen.
Und das, wie gesagt, so ein witziges Mashup mit ihren Zitaten und diesem Julia-Song, das ist noch ganz nett, aber es war ansonsten richtig, richtig hasserfüllt. Und das Ding ist, das ist ja bei den Piraten nichts Neues. Also man hört ja wirklich, wenn man im Netz sich ein bisschen umtut oder wenn man Leuten auf Twitter folgt, die irgendwie damit zu tun haben, es vergeht ja fast schon keinen Tag, wo die sich nicht irgendwie total anfeinden und man das Gefühl hat, es ist hoch und überdramatisch. Ich habe deswegen mal über dieses ganze Konzept des Shitstorms und was es den Piraten bringt mit Fabian Reinbold gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler, schreibt für den Spiegel öfter über die Piraten und war auch auf dem ersten Anti-Shitstorm-Konferenzding, das die Piraten gemacht hat, weil es da so viele Shitstorms bei ihnen gibt. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob es da auf diesem Flauschcon, also dieser Zusammensammlung gegen Shitstorms, ob es da irgendwie ein Ergebnis für die Piraten gab?
Eigentlich nicht. Sie haben eigentlich alles ganz nett hergerichtet mit einem riesigen Bällebad, mit Lavalampen und Liegestühlen. Haben also eine ganz flauschige Atmosphäre geschaffen. Das Problem ist nur, dass die Leute, die es am nötigsten hätten, da überhaupt nicht aufgetaucht sind.
Okay, also dann war das eine Veranstaltung, da konnte man sich vom Shitstorm erholen. Die gibt's aber nach wie vor. Die Realität sieht jetzt so aus, dass Julia Schramm für den Umgang mit den Urheberrechten an ihrem Buch geshitstormt wird und zwar so richtig übel. Dass sie es mal richtig besorgt bekommen soll, ist da noch eine der eher harmlosen Äußerungen. Schadet sich die Partei nicht eigentlich irgendwie damit selber, dass sie die ganze Zeit diese Shitstorms verursacht?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen gibt es immer mehr Leute in der Partei, die Nase von solchen Sachen einfach voll haben. Es gibt immer mehr empfindliche Leute, die sich einfach nur noch wegducken und keine Lust mehr haben auf diese Art der Auseinandersetzung. Und ich glaube, das andere ist, dass sie auch nach außen hin damit Wähler abschrecken. Ja, gerade die Leute, die irgendwie nicht so in der Netzkultur so tief verwurzelt sind, die finden diesen Ton total abschreckend. Und die Piraten brauchen aber auch diese Wähler, um zum Beispiel nächstes Jahr in den Bundestag zu kommen.
Gibt es ja also einen wie auch abwegig klingenden Grund, der sagt, also Shitstorms können auch eine positive Seite haben?
Weiß ich nicht, denn es ist ja kein wirkliches Feedback, sondern es handelt sich eigentlich um Beschimpfung und Beleidigung. Wahrscheinlich ist ein positiver Effekt bei den Leuten, die sich aufregen, dass sie ihre Aggression so ein bisschen abbauen. Aber auf Seiten der Opfer sehe ich da überhaupt keinen positiven Effekt. Die sind eher so ein bisschen verstreckt und wirken sich in Zukunft wahrscheinlich eher weg.
Ihr seid ja, Julia Schramm war einerseits nicht überrascht davon, dass das passiert, hat also anscheinend damit gerechnet und andererseits aber einige der Hassmails auch veröffentlicht. Ist das der richtige Umgang mit sowas?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das war ein ziemlicher Schnellschuss von Julia Schramm. Sie hat ja anfangs auch in den Mails die vollen Absendernamen veröffentlicht. Sogar in eine Mail hatte ich gesehen, wo auch Adresse und Telefonnummer mit drin standen. Und das geht in einer Partei, in der Datenschutz natürlich total wichtig ist, überhaupt nicht. Und gerade Julia Schramm hat da natürlich so ein Problem, weil ihr immer noch vorgeworfen wird, ihre frühere Position zum Datenschutz, dass sie gesagt hat, das ist eigentlich vorbei und Privatsphäre sei sowas von 80s. Deswegen wird dir das sicherlich jetzt auch nochmal auf die Füße fallen.
Also eigentlich gibt es zumindest auf Seite der Piraten nur Opfer bei diesen Sachen. Jetzt mal abgesehen von den Formen. Es ging ja um das Urheberrecht an dem Buch. Und die Piraten haben ja das Bild von wir wollen alles umsonst selbst irgendwie auch mitverbreitet. Ist dieser Shitstorm also, auch wenn die Form zu krass ist, nicht im Grunde gerechtfertigt?
Es gibt auf jeden Fall einen Widerspruch. Es gibt einen Widerspruch zwischen dem, wenn die Piraten sagen, wir möchten eigentlich Gratiskopien ermöglichen und jetzt dem Verhalten des Verlags. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was sich Julia Schramm auch zu einem Teil selbst gemacht hat, denn sie hätte es versuchen können und wahrscheinlich versuchen müssen, als Piratin sozusagen ihr Buch anders zu veröffentlichen, als es bislang geschieht. Mhm. Und was jetzt eigentlich geschieht ist, Julia Schramm sagt zwar, der Verlag bittet erst freundlich darum, diese Kopie zu entfernen. Aber letztendlich läuft es ja aufs Gleiche hinaus. Dieser Verlag möchte gratis Downloads untersagen. Und das ist natürlich für viele in der Piratenpartei ein rotes Tuch.
Jetzt ist das Besondere an diesem aktuellen Shitstorm, dass nicht nur die Piraten sich da untereinander an die Gurgel gehen, sondern auch noch die Medien draufhauen. Wie kommt es denn zu dieser seltenen Zusammenarbeit?
Ja, für Medien ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Man hat da diese junge Autorin, die, so wie man hört, 100.000 Euro für ein Buch bekommt und scheinbar dort ihre Ideale, die eigentlich die Partei vertritt, über den Haufen wirft. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Leute, die den Piraten eh so etwas wie Doppelmoral oder unrealistische Forderungen vorwerfen. Die haben sich jetzt in dem Fall Julia Schramm natürlich besonders drauf gestürzt. Und ich glaube, es gibt auch so ein bisschen der, Neid spielt mit rein, dass so eine junge Frau für ein mittelmäßiges Buch 100.000 Euro gekriegt haben soll. Das irritiert halt auch viele.
Wie wird es in Zukunft aussehen? Werden wir auch im nächsten Jahr noch über Shitstorms reden oder wird es dann entweder keine Shitstorms oder keine Piratenpartei mehr geben?
Eher keine Piratenpartei, denn die Shitstorms gehören zu den Piraten dazu. Die Partei diskutiert auf so vielen Kommunikationskanälen ständig, dass sich sowas wie ein Shitstorm eigentlich gar nicht abstellen lässt. Gerade bei Twitter, diesem Medium dieser unmittelbaren Empörung, gehört ein Shitstorm einfach dazu. Und deswegen wird der Shitstorm sozusagen die Piraten noch weiter begleiten.
Wir sind also von einem eher mittelmäßigen Buch, das ganz normal verboten wurde, aber halt aus Piraten reinkam, dazu gekommen, dass Fabian Reinbold gerade meinte, naja, möglicherweise wird diese Shitstorm-Mentalität, die Piraten halt immer wieder an den Tag legen, diese Partei irgendwann selber auffressen, weil es dabei eigentlich nur Opfer gibt und keine Vorteile. Fabian begleitet die Piraten, wie gesagt, für den Spiegel ganz häufig, hat dazu auch Artikel geschrieben. Wir haben euch zwei davon verlinkt, sind ganz interessant zu lesen. Tut euch die mal an und den Link gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Deeb.
Liebe ist das mit Blick und kommt vom Netlabel Dusted Wax Kingdom. Und wenn man sich auf die Webseite geht, dann ist das so ein bisschen, nennt man so, ja Entschuldigung, 2003 irgendwie Zeit stehen geblieben oder so. Tatsächlich muss man den Jungs zugutehalten, möglicherweise haben sie gar nicht die Zeit, sich um ihre Webseite zu kümmern, denn sie machen richtig gute Musikauswahl. Knallende Hip-Hop-Beats, feine Samples, dicke Bässe, all das kriegt man bei Dusted Wax Kingdom, ist der allererste Wahl die Musik. Guckt euch das also mal an, die Downloads sind wirklich gut und macht einfach die Augen zu, wenn ihr über die Webseite surft. Gehört haben wir gerade Deep und Blick und noch mehr Musik gibt's wie gesagt bei denen. Link dazu im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik, wo wir immer jemanden vernehmen, der im Internet irgendwelchen Unsinn anstellt und ihn dann fragen, du, sag doch mal bitte, wen sollen wir denn in der nächsten Woche an dieser Stelle vernehmen? Das hat leider in der letzten Woche nicht so ganz geklappt, aber glücklicherweise müssen die Leute immer zwei Vorschläge abgeben und deswegen haben wir den aus der Woche davor genommen, der noch nicht dran war. Vorletzte Woche war Julie Fahrenheit hier und die hat dann als zweiten Vorschlag Folgendes gesagt.
Ein Vorschlag wäre katinka.de und die macht ganz, ganz tolle Fotos, schreibt ganz, ganz tolle Texte auf Englisch, ist viel unterwegs und hat ganz kluge Gedanken.
Und ist außerdem auf Twitter unter einem Namen unterwegs, den ich jahrelang falsch gelesen habe. Ich habe nämlich immer Old Shoal gelesen, das heißt aber Old's Hole. Und jetzt ist die auch am Telefon, die Katinka. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, hallo.
So, jetzt bist du gerade in höchsten Tönen gelobt worden, auch deine klugen Gedanken. Was ist denn der klügste Gedanke, den du bis jetzt hattest?
Mein allerklügster Gedanke, ach je, ich weiß nicht, ob die Gedanken überhaupt so klug sind, deswegen ist es schwierig, den klügsten Gedanken, das ist jetzt jedenfalls gerade nicht mein klügster.
Okay, ich ziehe die Frage zurück und frage stattdessen, lieber, warum schreibst du auf Englisch?
Ich schreibe auf Englisch unter anderem aus dem Grund, weil ich Anglistik studiert habe, sehr viel auf Englisch lese, Filme auf Englisch gucke, Serien auf Englisch gucke, mich sehr viel mit dem Englischen umgebe und eben auch durch mein Studium einfach gelernt habe, auf Englisch zu schreiben, meinem Gefühl nach mehr, als ich es je gelernt hätte, auf Deutsch zu schreiben. Also Deutsch ist eher so meine Sprechsprache und wenn ich schreibe, dann passiert das oft im Englischen.
Das heißt, du machst, wie ich es gerade richtig gehört habe, alles auf Englisch, außer mit anderen Leuten reden. Wie ist das dann, wenn das passiert? Funktioniert das auch so gut?
Das funktioniert auch gut. Ich kann aber auch auf Deutsch schreiben, also das funktioniert schon auch, aber ich habe immer das Gefühl, vielleicht liegt das aber auch einfach an der anderen Sprache, dass es auf Englisch irgendwie, dass ich mich da schöner ausdrücken kann.
Wie machen das denn die Kommentatoren in deinem Blog? Schreiben die dann auch Englisch oder schreiben die auch auf Deutsch?
Das ist unterschiedlich, also Englisch oder Deutsch. Also weil ich habe ja auch, also es sind ja auch dadurch, dass ich Englisch schreibe, auch ein paar Leser dabei, die eben nicht aus Deutschland kommen, die schreiben dann natürlich auf Englisch. Diejenigen, die aus Deutschland kommen, dann oft auch auf Deutsch. Genau.
Okay.
Also zum Beispiel bei Twitter ist es ja auch so ein totaler Mix. Also ich twitter ja auf Deutsch und Englisch, also das ist... Ich bin ja beider Sprachen mächtig quasi.
Überhaupt Twitter. Ich habe ja, wie gesagt, jahrelang deinen Twitter-Namen falsch gelesen. Warum heult die Eule denn jetzt?
Die heult nicht, also Eulen machen ja so ein Huhu-Geräusch. Also Aha. Das ist ja Howl. Genau. Das deswegen. Und natürlich auch, weil es so schön zusammenpasst. Owls, Howl. Das halt, funktioniert ganz gut, finde ich. Und weil Eulen eh super Tiere sind.
Oh, sehr süß. Eulen fliegen auch und darum geht es auch in deinem Blog. In einem der Fotos bist, weiß ich nicht, ob du oder jemand anders, im Flugzeug zu sehen und da schreibst Favorite Mode of Transportation, also deine Lieblingsart, sich fortzubewegen. Ich finde ja jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige, das ist so, Menschen sind nicht fürs Fliegen gemacht. Man macht natürlich trotzdem ab und zu. Aber was findest du am Fliegen so toll? Warum ist es so großartig?
Ich finde einerseits Flugzeuge wahnsinnig schön und ästhetisch als Fortbewegungsmittel quasi. Also sie sehen einfach wahnsinnig schön aus und ich finde auch dieses Gefühl, in der Luft zu sein, über die Wolken zu sein, einfach total schön. Also ich bin schon als Kind öfter mit meinen Eltern geflogen. Wir waren auch ganz oft am Frankfurter Flughafen, weil Bekannte von meinen Eltern da gearbeitet haben und irgendwie finde ich das als Kind schon, seit ich Kind bin, schon total faszinierend und kann da auch nicht genug von bekommen. Also wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, womit willst du dich fortbewegen, dann wäre es auf alle Fälle das Flugzeug oder ein Space Shuttle. Aber ich glaube, das wird eher schwierig. Deswegen habe ich mich jetzt mal so ein bisschen aufs Fliegen versteift.
Okay. Du machst auch viele Fotos und hast aber alles, was in deinem Blog ist, unter eine Creative Commons Lizenz gestellt, die unter anderem auch die Angabe Non-Commercial beinhaltet. Das heißt, man kann damit Dinge tun, aber nur solange man kein Geld damit verdient. Warum hast du dich dafür entschieden?
Also ich finde es generell schön, wenn Leute meine Fotos teilen und also ich meine, ich habe dann auch mal überlegt, ich benutze ja selber auch Tumblr, eben um so Inspirationen zu sammeln etc. Und das ist ja auch schon so sehr grenzwertig. Also man darf ja normalerweise Copyright-Bilder nicht auf Tumblr stellen. Ich finde es aber schön, wenn Leute meine Bilder mögen und quasi weiterverbreiten. Mhm. Wenn das dann zu einem kommerziellen Zweck stattfindet, ist das irgendwie halt dann doch eine andere Geschichte, weil am Ende man ja natürlich auch selber tendenziell, also wenn man mich jetzt natürlich fragt, können wir deine Bilder benutzen, und dann möchte ich halt tendenziell natürlich auch irgendwie dafür entlohnt werden, weil es ja doch auch eine gewisse Arbeit dahinter steckt.
Alles klar.
Diese Fotos zu machen und so. Aber ich finde, also wenn jemand diese Bilder teilen möchte und sagen möchte, ey, guck mal, Katinka macht total gute Bilder, dann will ich das der Person ja auch nicht verbieten. Also das deswegen diese Creative Commons Geschichte.
Lob also gerne. Wir kommen jetzt hier an dieser Stelle zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor Alternativen, du entscheidest dich für eine oder für keine. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, definitiv.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Twitter-Accounts hast du?
Einen.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Eher Casual.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Bitte nochmal, ich passe.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nach längerer Zeit nochmal liest?
Eigentlich finde ich es ganz okay, was ich da mache. Also es ist mir nichts peinlich, sagen wir mal so.
Welche Seite geht zuerst auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Google.
Was ist der nächste Blog oder der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet, den wir an dieser Stelle vorstellen sollen?
Das wäre einerseits ein Blog namens Social Media Concept, das Doing Social Media Concept, den ein paar Kollegen von mir machen. Und der sehr lustig ist, weil sie quasi den Arbeitsalltag eines Social-Media-Konzepters mit lustigen GIFs und Kommentaren illustrieren und das mich jeden Tag wieder neu erfreut.
Die Tradition verlangt, du machst noch einen zweiten Vorschlag.
Das wäre das Blog von Smaracuja, einer Freundin von mir, Nina, die ganz viel durch die Gegend reist und dabei ganz, ganz tolle Fotos macht und schöne Dinge erlebt und gute Geschichten dazu schreibt.
Gibt es denn, also das sind ja alles Leute, die du kennst, gibt es denn da Sachen, die die verbinden?
Also Nina ist eine Freundin von mir und das andere sind Kollegen von mir. Die kennen sich auch untereinander, aber haben jetzt keine konkrete Verbindung zueinander.
Sind also auch ganz unterschiedliche Blogs?
Genau, ist ganz unterschiedlich. Also okay. Social Media Concept ist halt wirklich eher so lustig über den Arbeitsalltag. Während Nina einfach Knallerbilder macht von tollen Orten. Also,
na gut, dann werden wir mal gucken, wer da am Start ist nächste Woche. Letzte Frage, genau. Für mich wichtigste Frage. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Was ich sonst so mache, hast du gar nicht gefragt.
Was machst du denn sonst so?
Ich bin, das habe ich ja eben auch schon angedeutet, Digital-Online-Social-Media-Konzepterin. Genau.
Und was also macht man da so?
Man denkt sich lustige Sachen oder auch nicht so lustige Sachen für unterschiedliche Marken aus, die diese im Internet machen können oder im digitalen Raum.
Darfst du da auch drüber bloggen?
Ich dürfte da auch drüber bloggen, ist aber, also ich twittere manchmal so ein bisschen über so Berufliches, finde ich aber irgendwie hat in meinem Blog für mich persönlich nichts. Also das, mein Blog ist auch so ein bisschen, das Fotografieren ist ja auch so ein bisschen so ein so ein bisschen was anderes als arbeiten und eigentlich so mein anderer Outlet quasi. Deswegen möchte ich da eigentlich nicht über die Arbeit schreiben. Aber ich könnte es, wenn ich wollte, sicherlich tun.
Also nichts über die Arbeit, aber schöne Bilder und englische Texte könnt ihr im Blog von Katinka lesen. Und den Link dazu findet ihr natürlich im Blog zu dieser Sendung unter trackback.fritz.de.
Busting ladies will be lunching, turn that bitch into me like luncheon. We function in a different way.
You're Only Massive ist ein Ehepaar aus Irland, das Ehepaar Murphy. Und die werden morgen bei Unsigned ein Thema sein, die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, die normalerweise Musik vor allen Dingen daraus abgreift, dass sie bei bands.fritz.de guckt, was ihr so einreicht als junge Bands. Aber Christoph Schrag, der Moderator, ist natürlich auch immer unterwegs und auf der Suche nach Musik. Er war bei der Berlin Music Week und hat beim Künstlerworkshop All Together Now ein bisschen sich umgeschaut und ist da auf dieses Ehepaar Murphy gestoßen. Und wir haben ja gerade einen Song hier gehört und den Rest gibt es dann morgen, wie gesagt, bei Unsigned an genau dieser Stelle, 18.20 Uhr, nur halt am Sonntag. Aber wir haben natürlich noch ein paar Sachen für euch. Und zwar möchte ich euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren. Die Sendung wurde nämlich vorbereitet und präsentiert zu manchen Teilen auch von Theresa Sickert, der Redakteurin. Hallo und guten Tag, Frau Sickert.
Ja, hallo.
Kleine Sendungsnachbesprechung jetzt. Was war besonders gut?
Also mir hat auch Katinka gerade eben sehr, sehr gut gefallen und mein persönliches Lieblingsthema war ja Muslim Rage.
Was machen wir nächstes Mal besser?
Puh, was machen wir besser? Das ist eine gute Frage.
Wir sind sowas von perfekt. Falls ihr etwas habt, was uns möglicherweise besser gelingen könnte beim nächsten Mal, könnt ihr das gerne ins Blog zur Sendung schreiben, trackback.fritz.de. Dort gibt es ein großes Kommentarfeld, da kann man Kommentare reinziehen. Und es gibt natürlich auch die Mailadresse trackback@fritz.de, wo ihr auch hinschreiben könnt. Sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Ich glaube, vergessen haben wir nichts, aber mir ist noch was eingefallen, ja, was ich schön finden würde.
Na?
Bisschen mehr live.
Bisschen mehr live.
Ja.
Psst, das weiß doch keiner. Aber wir versuchen es einzurichten. Ist ja auch immer eine Sache der Interviewgäste. Frau Sickert, vielen Dank. Und ich empfehle euch heute noch eine Netzmusik. Die kommt vom vom Münchner Netlabel Tokyo Dawn. Die haben erst nur so Gratismusik rausgebracht. Dann haben sie angefangen, ihre Alben zu verkaufen. Trotzdem gibt es immer noch mal was abzustauben. Zum Beispiel, wenn sie einen Remix-Contest machen. Und sobald der Gewinner dort gekürt ist, gibt sie Top 10 zum Download. Das ist auch nicht schlecht. Und einen dieser Songs hören wir jetzt nämlich von Blacktronics, Blow Your Feet. Und zwar im Dazzle Drums Remix. Mein Name ist Markus Richter und ich habe nur noch eine Nachricht für euch. Macht immer schönere Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
Ein Podcast von fritz.de.